Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Schaubefehl, eurem Podcast rund um Filmgegenüberstellungen, die nicht immer ganz konventionell sind. Und am Ende meiner Leitung begrüße ich den lieben Matze.
Hallo, ich habe zuerst die nicht immer so kommerziell verstanden.
Kommerziell, geht auch, das passt sogar auch heute.
Ja.
Nicht konventionell aber und auch manchmal nicht kommerziell.
Nee, so gar nicht.
So gar nicht. Ja, wir, ich sag gerade schon am Ende der Leitung, wir haben heute mal wieder das digitale Aufnahmestudio aufgesucht, denn ein paar Zeitverschiebungen hier am Aufnahmeabend, bei uns immer der Dienstag alle zwei Wochen, wenn nichts dazwischen kommt, hat leider heute nicht gepasst, aber wir dachten uns, auch bei Skype kann man das natürlich wieder hier vollstatten bringen und ja, da müsst ihr nicht länger auf die Folge warten natürlich.
Solange meine Internetleitung hält und mein Mikrofon nicht wieder komisches Feedback aufnimmt, sollte das ja auch eigentlich kein Problem sein.
Die Internethaltung, die muss mitmachen, ja.
Ja, das auch.
Ja, kriegen wir schon hin, Skype läuft soweit sehr gut, dreimal auf Holz und so und ja, den Rest kriegen wir der Post-Production auch weg.
Ja.
Ja. Ja, wir haben mal wieder Filme geguckt und nachdem wir letztes Mal ja auch wieder sehr verquere Mischungen hatten, haben wir diesmal tatsächlich immerhin, was das Genre angeht, wieder etwas näher beieinander gefunden oder zueinander gefunden. Ja, es reiht sich dieses Mal mehr wieder im Horror, zumindest im Genrefilm ein. Und ja, ich wollte dich ja, das hat letztes Mal schon mal durchringen lassen, ich wollte dich ja ein bisschen ärgern, muss ich zugeben. Mhm. Nachdem du mir mit Sommernachtstraum ja auch wieder mein Kryptonit irgendwie vorgesetzt hast letztes Mal. Und
also ich habe jetzt schon zweimal Kryptonit gefunden, einmal Theaterfilme und das andere wäre halt cheesy Jugendverfilmungen. So. Mhm.
Ja, wenn sie dann noch singen, noch schlimmer, genau. Mhm. Wenn du jetzt bald noch Rennfilme auspackst, gehe ich nach Hause.
Nee, dafür kannst du mich auch nicht so wirklich begeistern.
Ah, Schwein gehabt. Aber gut, deswegen, also wir haben heute einmal auf meiner Seite, du hast mir gegeben Katzenauge, beziehungsweise Cat's Eye, eine Stephen King-Verfilmung. Und ja, ich habe dir Peter Jackson, den man vielleicht als Regisseur aus Herr der Ringe oder auch als Produzent von Mortal Engines kennen könnte, habt ihr sein Erstlingswerk verpasst, nämlich Bad Taste.
Richtig.
Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt, was du erzählen wirst. Und ja, du machst ja auch heute den Anfang, deswegen komm, ich will es jetzt wissen, hau raus, Bad Taste.
Richtig, Bad Taste von, wie du schon sagtest, Peter Jackson, den meisten bekannt durch Herr der Ringe, ganz offensichtlich. Inzwischen auch, ja, seit Herr der Ringe hat sein Regieruf, glaube ich, so ein bisschen gelitten. Was hatten wir noch? Mein Himmel hatte man bei Mortal Engines halt als
Heavenly Creatures.
Ja, aber das war vor Herr der Ringe.
Das war vor Herr der Ringe, stimmt. Das kam danach noch. Die Hobbit-Filme?
Ja, die waren ja scheiße.
Semi.
Witzigerweise, ich mochte den ersten Hobbit relativ gerne im Kino und war so, auch jetzt könnte es noch weitergehen. Und beim zweiten bin ich raus und war so, boah, nee. Und den dritten Hobbit habe ich bis heute nicht gesehen und ich habe auch überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe neulich das Buch nochmal.
Es hat beständig abgenommen, auf jeden Fall, ja.
Ich habe neulich das Buch nochmal gelesen und es ist wirklich, also 300 Seiten Kinderbuch auf drei Stunden Filme strecken, ist selten eine clevere Idee.
Ja, das haben ja alle direkt gesagt. Aber ich vermute mal, ich habe es nie nachgelesen so richtig, aber ich vermute auch mal, dass da ein paar findige Studio-Leute gesagt haben, hier, mach mal, streck mal, dann können wir wieder schön Weihnachtszeit in drei Jahren Folge abrippen.
Es ist halt auch so, ich kann mich noch daran erinnern, als dann Schlacht der Fünf Heere kam, hieß der dritte oder heißt der dritte?
Ja, genau.
Dass alle so super verwundert waren, dass Smaug halt am Anfang stirbt. Also ja, der ist halt auch nicht lange in dem Buch. Das ist halt, der ist.
Ja, aber es hat gereicht, um den ganzen Film zu füllen.
Ja.
Der so heißt wie er.
Ja, Smaugs Einöde, da kommt er auch nur am Ende.
Ja, genau.
Aber es ist halt schwierig. Es gibt von Lindsay Ellis gibt es ein wunderbare, ich glaube, das sind 3 Videos darüber, warum die Filme scheiße sind. Wie ein paar Video-Essays, ist großartig, ist super. Aber ja, also man hatte dann nach Bad Taste hatte man halt, nach Bad Taste, nach Herr der Ringe hatte man dann halt In meinem Himmel, der auch eher, ja, also zwiespältig aufgenommen wurde, habe ich das Gefühl. Du hattest Hobbit, Mortal Engines hat er produziert und es ist seitdem ein bisschen still um ihn geworden.
Ja, dann hat er jetzt halt den They Shall Not Grow Old gemacht, wo er Erster Weltkriegs Bilder eingefärbt hat digital. Die Dokumentation, die war ja von ihm direkt. Und ja, jetzt aktuell macht er jetzt gerade überhaupt nichts. Ja.
Ist schade.
Also doch, er restauriert gerade seine alten Filme in 4K, nämlich Bad Taste, Brain Dead und Meet the Feebles.
Yay.
Das macht er gerade.
Ich kannte natürlich seinen Ruf als Splatter-Regisseur vorher, weil gerade die ersten 3 Filme, die du gerade genannt hast, da sind ja sind berühmt berüchtigt. Und ich habe auch immer noch, ich habe tatsächlich mal Bock, seine ganze Filmografie nachzuholen. Ich habe aber mehr Bock auf Heavenly Creatures und Frighteners als auf jetzt Feebles und Braindead tatsächlich. Mhm.
Mhm. Mhm. Ah, Frighteners stimmt jetzt auch noch.
Genau, mit Michael J. Fox. Bad Taste, was habe ich erwartet? Ekelhaften Splatter und Gore. Punkt.
Also wirklich, das ist relativ konkret.
Ja, es ist halt, aber es ist halt genau das, was ich so erwartet habe, weil, okay, man hat gehört, der ist krass. Und das habe ich letzten Endes auch erwartet. Der Film ist aus 87, gedreht in Neuseeland. Und ich werde einmal vorlesen, was auf dem Rücken deiner DVD steht.
Lassen Sie sich schockieren und begeistern von Bad Taste. Der Macher von Braindead und Herr der Ringe bringt Nervenkitzel gepaart mit tiefschwarzem Humor. Die außerirdischen Halbwesen sind auf der Jagd nach Menschenfleisch.
Wir haben Ärger, Frank.
Mega geil.
Gut, wir sind unterwegs.
Da hilft nur noch eine Spezialeinheit. Der Astro-Untersuchungs- und Verteidigungsdienst.
Du stehst morgen auf unserem Speiseplan.
Ein kleines verschlafenes Küstennest, etwas ruhiger als gewöhnlich. Alle Bewohner sind verschwunden. Wo sind sie geblieben? Lord Crump und seine Alien-Armee ist auf der Erde gelandet. Sie sind auf der Suche nach Frischfleisch für ihre intergalaktische Fastfood-Kette. Die Regierung weiß sich keinen Rat mehr. Ein neuer Spezialauftrag für The Boys, eine Truppe furchtloser Kämpfer, die sich den Gestalten aus dem Weltall tapfer in den Weg stellt. Ein unvergleichlicher Splatter-Spaß von Braindead-Regisseur Peter Jackson, direkt aus den deutschen Kinos. Wie fängt man bei diesem Film an? Ich finde, die ganze Geschichte um den Film ist deutlich interessanter als der Film selbst.
Das ist ein guter Einstieg.
Das nur mal vorweg. Also, der Film geht 89 Minuten. Die fühlen sich an wie mindestens 360 gefühlt. Dieser Film ist nicht lang, aber es passiert auch einfach nichts. Man kann das Ganze so ungefähr in ja, 2 Teile teilen. Zum einen mal, die Boys kommen in dieses Dorf, was auch eigentlich ganz lustig ist. Das hat so einen bestimmten Namen, den haben sie sich ausgedacht. Ich habe hier bei der IMDb die Trivia-Seite auf, weil die ist wirklich sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall, dieses Dorf heißt halt irgendwie übersetzt, also kommt aus Maori und das heißt so viel übersetzt so viel wie Menschen essen. Kai Horo.
Genau, Kai Horo, ja, stimmt.
Also übersetzt heißt es Food Town oder Fast Food. Eigentlich ganz geil. Und ja, also sie kommen da hin und gucken, da sind Aliens und dann gibt es diesen einen, der irgendwie Spenden sammelt, an dem Haus der Aliens klopft und den sie dann halt einkochen wollen und der muss gerettet werden. Das ist dann der zweite Teil. Ich find's immer ganz witzig, weil das hast du ja wahrscheinlich auch oder unsere Zuhörer schon mal bemerkt. Ich liebe es, wenn ich Filme in Filme richtig eintauchen kann und mich da einlese und Interpretationen raussuche. A Bad Taste ist keiner dieser Filme.
Hast du es wirklich erwartet, dass es so einer ist denn?
Nein.
Da siehst du, da hast du bekommen, was du wolltest.
Was ich erwartet habe, nicht was ich wollte.
Ja,
das ist ein Unterschied. Der Film kommt aus dem Ende der 80er, fühlt sich aber an wie viel früher. Denn das Ganze wurde auf 16 mm, wenn ich mich nicht irre, gedreht. Witzigerweise, ein Großteil des Films hat Peter Jackson und seine Freunde, die da mitspielen, über 4 Jahre lang am Wochenende gedreht. Auf einer Kamera, die keinen Ton hat, also keine Tonaufnahmen. Und das wurde alles nachsynchronisiert. Und das führt halt auch zu so ein paar Sachen, dass auch so Bartwuchs oder sowas halt komplett anders ist in manchen Szenen. Und dieser ganze Film strahlt halt aus, hallo, ich bin Amateurfilm. Ich bin ein Amateurfilm. Das fängt an beim Look. Der Film sieht halt ultra billig aus. Und geht weiter übers Schauspiel, über die Dialoge. Einfach alles an diesem Film ist billig. Außer eine Sache, und das ist halt das, was ich dann auch erwartet habe, die Gore-Effekte sind halt schön schlabberig.
Ja, das stimmt.
Und ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte, Peter Jackson wollte ja auch so eine Art Hommage an diese ganzen Splatter-Filme machen. Und die Story ist einfach komplett egal. Am Ende gibt's nur noch eine wilde Ballerei und die Aliens, warum auch immer, gehen in ihre wahre Gestalt und haben diese, was du ja auch schon letztes Mal meintest, diese coolen Masken. Die sehen tatsächlich ziemlich cool aus. Also die fand ich ganz geil.
Dafür, dass die halt wirklich komplett self-made sind, sind die ganz geil, ja.
Genauso wie die Waffen übrigens. Die ganzen Waffen, die in diesem Film vorkommen, sind irgendwie aus Aluminium geschustert, sind eigentlich Spielzeuge. Und dadurch hatten sie ja auch irgendwie keinen Rückstoß. Und die Schauspieler haben die Waffen einfach geschüttelt, während sie so getan haben, als ob sie geschossen haben. Und das Ganze wurde in der Post-Production dann mit Mündungsfeuer und so versehen und mit Sound. Es ist halt so Guerilla-mäßig. Es ist ziemlich, also rein historisch ist der Film spannend. Es ist halt so komplett, ja, also, wie gesagt, amateurhaft. Hast du zufällig, den habe ich auch nur entdeckt, weil wir haben ja ich habe ja mal einen Zombie-Podcast gemacht und ich hatte bei Prime geguckt, welche Zombie-Filme es da so gibt. Hast du mal von Attack of the Herbals was gehört?
Das sagt mir was.
Das ist halt auch genau so ein Amateurfilm, in dem es darum geht, dass, ich glaube, eine bestimmte Teesorte in den kleinen britischen Dörfchen dafür sorgt, dass alle zu Zombies werden. Und der hatte auch so dieses Gefühl von wegen, okay, das ist jetzt gerade unser erster Film. Wir haben nicht wirklich eine Idee, was wir hier überhaupt machen, aber wir haben Spaß dran. Denn das ist das, was man in diesem Film halt doch auch immer die ganze Zeit mitbekommt. Selbst wenn da ein älterer Mann ist, der Typ, der den Lord Crump spielt, das hat sich angehört wie Trump gerade, oder?
Lord Trump.
Ist nicht so weit weg. Selbst der hat halt unfassbar viel Spaß an diesem Schwachsinn da mitzumachen. Und ja, generell.
Wie gefiel dir Peter Jackson selbst in seiner Rolle?
Ja, hat er irgendwas gemacht, außer blöd zu gucken und rumzurennen?
Es ist auch, und sein eigenes Gehirn in seinen Kopf reinzudrücken.
Ja. Macht man halt. Ich finde es ganz gut, dass er sich seitdem oder vielleicht auch später noch, also dass er sich nur auf die Cameos konzentriert und eine Karotte isst.
Ist vielleicht besser.
Ja. Er ist kein Schauspieler. Er hat ja sogar 2 Rollen. Das habe ich, also ich muss ehrlich gestehen, ich habe das nicht so wirklich mitbekommen, wann die gewechselt wurden, aber gut. Ist dann halt so. Das Auto, was da die ganze Zeit gefahren wird, mit den Beatles vorne drin, ist übrigens Peter Jacksons.
Okay.
Und ja, wir haben da noch eine Figur, wie hieß er denn nochmal? Es war nicht Frank, der am Anfang da Funkkontakt hat.
Ozzy?
Nee. Ist es Barry?
Naja. Also Peter Jackson spielt Derek, dann gibt's noch Barry, Ozzy und wie ist der andere? Giles.
Ah, Peter O'Hearn war der mit dem geilen Schnubbi und der schon keine Haare mehr hatte.
Das ist Barry, genau.
Genau. Ozzy nicht. Giles ist der Typ, der das, die Sachen eintreibt. War es dann Frank?
Da war es Frank wahrscheinlich. Das ist Mike Minette.
Naja, auf jeden Fall der Typ, der die Klippe runterfällt, von dem man dann kurz denkt, der ist tot, der sich dann aber sein Gehirn wieder zurückpackt und sich dann denkt, ha, geil, jetzt raste ich komplett aus.
Ja, wie gesagt, das ist Peter Jackson.
Das ist Peter Jackson?
Das ist Peter Jackson. Das ist Derek.
Ha, das habe ich nicht erkannt.
Oder Robert, also als Alien heißt er, glaube ich, Robert, und als Mensch Derek, glaube ich, eins von beiden. Also auf jeden Fall, das ist Peter Jackson.
Ey, seriously, habe ich nicht erkannt. Okay, dann.
Ja, da hat er auch noch 900 Kilo weniger gewogen.
Ja, aber halt, wie gesagt, die Maske ist da ziemlich krass. Nicht schlecht.
Ich finde es halt so geil, wie er dann dieses Stirnband nimmt, um sich sein Gehirn abzubinden, damit sich mal rausrutscht.
Ja. Wow. Ja, oder so einen Hut aufsetzt. Es ist halt super absurd. Und am Ende rastet er ja auch komplett aus. Und ich fand die Splatter-Szenen halt ich mag Fun-Splatter eigentlich ganz gerne. Also, wenn man jetzt sowas nimmt wie Tucker and Dale vs. Evil, wenn sich die College Boys selbst umbringen, das finde ich halt, da kann ich drüber lachen. Hier ist es aber gerade durch die praktischen Effekte meistens auf so ein Level so, wo ich mich eher ekel. Und eine Sache, ich bin sehr, sehr froh, also ich habe den Film früh morgens geguckt. Ich bin froh, dass ich vorher nicht...
Komm, sag bitte, wie früh? Ich habe es nur bei Twitter gesehen.
6 Uhr.
Perfekt nach dem Aufstehen.
Ja, es ist halt... ich weiß nicht, ob ich das schon mal erklärt habe. Es ist halt so, wenn meine Freundin Frühdienst hat, steht sie um 5 auf und ich kann dann eh nicht mehr lange pennen. Und das ist so immer mit die einzige Zeit, die ich irgendwie so ein bisschen in Ruhe für mich habe. Dann stehe ich halt extra auch so gegen 6 auf, um mir dann einfach um Film zu gucken, um ein bisschen PlayStation zu spielen oder sowas. Ich habe halt sonst nicht viel Zeit für mich. Das ist immer so das Problem. Ich habe da auch Candyman gesehen. Also bisher mache ich das so, dass ich immer nur die Horrorfilme um diese Uhrzeit.
Ich wollte gerade sagen, du schaust die Filme immer um die Uhrzeit, die deine Freundin nicht mitgucken möchte.
Ja, tatsächlich. Weil du mir immer nur diese Horrorscheiße gibst. und also die auf Letterboxd würde sie liebevoll die Dinner Bath Scene genannt.
Ja, die ist tatsächlich sehr widerlich.
Die ist super ekelhaft. Also es gibt eine Szene in dem Haus der Außerirdischen, was sich später als Raumschiff herauspuppt, in der eins der Aliens, der Robert, sich in eine Schüssel übergibt und das dann von allen anderen gegessen wird. So, oh, exquisites Bouquet heute. das ist
formidable.
Das ist irgendwie übrigens, das ist nicht Peter Jackson selbst, der da den Mund aufmacht. Das ist eine Puppe, die dann ein Rohr hat, durch das dann der gesamte Schmodder reinkommt. Und ich hatte auch schon gelesen, was das war. Ich glaube, es war Joghurt mit Lebensmittelfarbe. Irgendwie sowas.
Siehste, ist gar nicht so eklig.
Oh, es war schon super ekelhaft.
Ne? Na, das Problem ist nicht mal die Suppe selber. Das Problem ist die Geräusche, weil die trinken das ja dann alle.
Ja.
Und dann rülpsen die halt so die ganze Zeit so richtig übertrieben ekelhaft, so richtig von unten hoch, als ob der selber gleich mitkotzen müsst. Das ist halt echt ein bisschen widerlich.
Ja. Und das Ende fand ich noch ziemlich geil, wenn dann Derek den Obermufti in zwei sägt, sich seinen Kopf aufsetzt und sagt, ich komme jetzt zu euch. Es ist halt an allen Ecken und Enden echt fertig. Also es ist super gestört. Und wie gesagt, er fühlt sich viel zu lang an und es ist halt dieses, es hat halt so ein bisschen Home-Film-Vibes. Also das,
ja klar, durchaus, klar.
Es ist halt super merkwürdig und ich kann den Film halt nicht irgendwie empfehlen. Also es ist halt gerade aus heutiger Sicht super, super schwierig. Aber mit dem historischen Kontext vor Augen und ja, wirklich dieses Ganze drumherum, ist es ein spannendes Werk, definitiv. Aber da reicht's, glaube ich, sich irgendwie eine Doku oder sowas anzugucken, wenn es das gibt. Was man auf gar keinen Fall machen sollte, es gibt eine FSK 12-Version des Films. Die ist 10 Minuten kürzer. Das muss man sich mal überlegen. Das ist einfach ein Neuntel dieses gesamten Films rausgeschnitten worden. Leider gibt es auf Schnittberichte keine ganze Zusammenfassung, was alles fehlt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es sehr viel ist.
Naja, alles ans Blätter halt, ne?
Ja. Ach ja.
Also als Film, dass du ihn als Film nicht empfiehlst, das habe ich jetzt so verstanden. Hm. Würdest du ihn denn trotzdem vielleicht so als, sagen wir mal, als zeithistorisches, zeitgenössisches Werk, wenn man sich eben einfach mit der Filmhistorie eines Peter Jackson auseinandersetzt, würdest du trotzdem sagen, man sollte sich ihn dann angucken? Dann, oder würdest du auch selbst dann sagen, wie gesagt, ja, ich glaube, es gibt keine Doku zu dem Film, es ist dediziert, aber würdest du dann eher sagen, guck dir, lest dir Wikipedia Peter Jackson Artikel durch und guck dir ein paar Essays an über den Mensch Peter Jackson? Oder würdest du dann schon sagen, kann man sich den Film trotzdem angucken?
Dafür kenne ich halt zu wenig von seinen restlichen Sachen. Dafür müsste man, also es ist, glaube ich, ganz gut, um zu wissen, wo dieser Mensch herkommt. Halt wirklich neuseeländische Einöde, und man merkt halt auch, dass der Film echt mit keinem Budget gedreht wurde und alles. Aber es ist halt, ich muss den echt nicht nochmal sehen. Also ich bin, dann doch lieber sich, Wikipedia durchlesen, wie du meintest.
Oh, ich revidiere kurz meine Aussage. Ich musste gerade mal nachgucken, weil irgendwas wusste ich war da. Doch, es gibt eine Dokumentation tatsächlich. Ja. Die heißt Good Taste Made Bad Taste. Ich weiß gar nicht, ob die sogar auf der DVD vielleicht sogar drauf ist. Ich weiß nicht, ob du nachgeguckt hast.
Nachgeguckt.
Ist eine 23-minütige Doku über den Film mit Peter Jackson halt selbst, der halt die ganzen Props zeigt und so. Gibt's auf YouTube.
Ja, und wer sich danach noch Bock hat, sich den Film anzugucken, macht das gerne. Aber man sollte wirklich nichts erwarten. Es gibt so ein paar ein paar spaßige Sachen. Das explodierende Schaf, super. oder auch so ein paar Wortwitze. Es gibt eine Art Doctor Who-Anspielung. Wobei man auch sagen muss, die deutsche Synchro ist super merkwürdig. Es gibt so ein, zwei Sachen, wo man merkt, dass es eigentlich englische Redewendungen sind, die aber auf Deutsch übersetzt wurden, und zwar wörtlich. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber es ist so, das habe ich auch neulich getwittert in einem Buch, statt goes south, also geht den Bach runter, steht da halt, geht gen Süden. Und so eine Sachen hat man dann halt in dem Film. Es ist halt blöd zu sagen, der ist halt, wie er ist. Na, es ist 80er, es ist Blätter, es ist billig, und
man muss schon ein Fable für Amateurfilme haben, definitiv. Ja. Und am besten Amateursblätter, wirklich, der auf handgemachte Effekte stehen und vor allem davor nicht zurückscheuen, wenn ein Film einfach auch so aussieht, als ob man ihn in seinem Garten gedreht hat.
Hatte er ja wahrscheinlich auch.
Mehr oder weniger, ja.
Nee, aber unterm Strich muss man nicht machen.
Fair enough.
Wie ist
keine,
das?
Keine Alien-Liebe von dir.
Ey, ich liebe Aliens, aber nicht, wenn sie
nicht, wenn sie Kotze trinken.
Nicht, wenn sie Kotze trinken und mich essen wollen.
Na gut. Ich akzeptiere.
Das ist nett, danke.
wie finde ich jetzt da die Überleitung?
Ja, das ist halt, kommen wir von dem splatterigen Horrorkram zu etwas, ich möchte nicht sagen subtileren, aber zu moderneren Gefilden, in Anführungszeichen. So weit weg ist der Katzenauge wahrscheinlich auch gar nicht.
Also, von wann ist Bad Taste? 89?
87.
87, na gut, Cat's Eye ist noch 2 Jahre früher.
Alter, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Der ist von 85 und sieht besser aus. Also, das ist,
wow.
Nein, gut, das kann man natürlich nicht vergleichen. Ja, ich habe mir Katzenauge angeguckt, Cat's Eye von Louis Teague. Eine Stephen King-Verfilmung, wie gesagt, im Grunde 3 Kurzgeschichten, die auch eben in dem gleichnamigen Roman von King nachzulesen sind, plus noch weitere, das sind eben 3 ausgewählte daraus. Louis Teague hat übrigens ja noch, ist ja der Regisseur von Cujo, hat also da auch schon Erfahrung gehabt. Und ist zudem auch, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, ist zudem auch der Regisseur von dem fabelhaften Tierhorrorfilm Alligator. Aus dem Jahr 1980. Kennst du den?
Nee, woher?
Das ist ein super guter Tierhorror-Kroko, Killer-Kroko-Film. Super toll. Hatte ich früher VHS, das Ding. Das ist echt schön. ja, auf jeden Fall, wie gesagt, eine Kurzgeschichtensammlung von King. Oder beziehungsweise, ja, aus Kings Werken. Und ich lese auch einmal die Zusammenfassung vor. Bevor ich mich weiter äußere.
Stephen King, der Meister moderner Horrorgeschichten, schrieb ein Drehbuch, das uns die Fülle seiner Vorstellungskraft zeigt. Mit niedlichen Tieren, tollen Autos, ruhigen Abenden, Lieblingsfilmen.
Ich musste das arme Schwein erlösen.
Gute Idee.
Netten Kindern.
Hilfe! Es verfolgt mich!
Und natürlich einem Monster. Oder 2.
Um sich sein leidiges Kettenrauchen abzugewöhnen, sucht Mr. Morrison professionelle Hilfe. Doch dabei gerät er in die Fänge einer dubiosen Organisation, deren Methoden zwar wirksam, aber unendlich grausam und sadistisch sind. Der Mauervorsprung bringt den Liebhaber der Frau eines Mafia-Bosses in arge Bedrängnis und eine Katze muss ein kleines Mädchen vor einem bösen Troll beschützen. Willkommen bei Katzenauge. Ja, das waren im Grunde schon auch dann direkt die 3 Geschichten zusammengefasst oder beziehungsweise ja angeschnitten. Erstmal, was habe ich erwartet? Ich hatte ja in der letzten Folge schon gesagt, ich kannte von Katzenauge nur noch diesen Troll, weil ich als Kind diesen Film halt mal beim Reinseppen gesehen habe, aber eben nur die letzte Episode und die auch nicht vollständig, deswegen sage ich ja, das zählt auf jeden Fall nicht als gesehen. Mhm. Aber ich kannte diesen Troll eben, weil ich da als Kind bestimmt, da war ich vielleicht 8, 9, 10 maximal, mal im Fernsehen eben aus Versehen gesehen habe oder reingesappt hat und ich hatte halt Albträume von diesem Troll. Das war das Einzige, was ich von diesem Film noch wusste. Ich hatte mega Schiss von diesem Troll, der so unten in der Fußleiste wohnt. Und ich habe als Kind immer gedacht, bei mir wohnt auch ein Troll in der Fußleiste. Und deswegen hatte ich wochenlang Albträume, musste mit Licht anschlafen. Das war mein Erlebnis mit Katzenauge als Kind. Von daher wollte ich den Film eh schon lange mal wieder gucken, weil ich lieb das ja, wenn man als Kind sich vor Sachen erschreckt hat. Man guckt die Sachen heute nochmal und denkt sich, uff. Und ja, hatte den, wie gesagt, selber im Regal ja auch schon stehen. Irgendwann mal gekauft bei einer Amazon-Aktion für einen 5er, aber eben nie reingeschoben. Deswegen war das jetzt auch der perfekte, die perfekte Moment, um den jetzt mal endlich nachzuholen. Und ja, was habe ich erwartet? Ich wusste, dass es ein Episodenfilm ist und ich bin bei Episodenfilmen immer, ich bete darum, dass da jetzt irgendwie nicht eine super Schwache dabei ist, die das ganze Werk irgendwie runterzieht und so. Deswegen, also ich habe mich darauf eingestellt, dass es eben kurze Stories sind, die in sehr kurz, also in Turbozeit runtergerattert werden und habe vor allem gehofft, dass sie trotzdem ihre Wirkung ausspielen können und ja, habe mich auf so ein schönes, gruseliges kleines Ding jetzt ohne großen, zu sehr Schock-Value oder so, aber eben so eine schöne, so ein Familiengrusel mehr oder weniger irgendwie eingestellt.
Mhm.
Und ja, das waren so ein bisschen meine Erwartungen an den ganzen Film und habe eben vor allem erwartet, dass ich hoffentlich meinen kleinen Troll wiedersehe und er mich nicht mehr so erschreckt wie früher. Und ja, was habe ich denn bekommen? Fangen wir mal mit der ersten Episode vielleicht erstmal generell an. Ich hatte ganz vergessen, dass James Woods mitspielt. ich finde es halt so geil als Richard Dick Morrison. Und der möchte halt gerne, wie wir eben gehört haben in der Zusammenfassung, der möchte das Rauchen aufgeben. Ich finde halt geil, dass er Morrison mit Nachnamen heißt. Und Rauchen aufgeben will. Das ist schon mal sehr gut. Und Ja, er geht ja dann zu so einer Anti-Rauch-Agentur, die einem dabei helfen soll, eben das Rauchen dran zu geben. Und relativ schnell wird da schon im Warteraum so vorne klar, dass da irgendwie alle ein bisschen einen an der Waffel haben. Und es stellt sich dann eben relativ schnell raus, dass die Methoden von denen halt ungefähr so in die Richtung gehen, ja, wir unterstützen dich dabei, dass du aufhörst zu rauchen. Wir beobachten dich irgendwie 24 Stunden am Tag und falls du doch raust, bringen wir deine Frau um und vergewaltigen die.
Und nicht in so, der Reihenfolge.
Und ich so, hui. Nee, aber andersrum. Das ist ja nett. Und was dann auch direkt schon auffällt, ist diese Katze, deswegen, also der Film hat ja den Namen Katzenauge, das kommt ja nicht von ungefähr, das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, nämlich die spielt ja, ich hatte irgendwie, die spielt nur in dieser Troll-Episode eine Rolle, aber die Katze ist ja die ganze Zeit in dem Film anwesend, also sie ist auch bei diesen anderen beiden Episoden anwesend, aber spielt halt eigentlich keine Rolle, also bei der ersten Episode jetzt zum Beispiel wird sie halt gefangen von einem Tierfänger, der halt zu dieser Einrichtung gehört. Und er demonstriert anhand dieser Katze, wie sein elektrischer Folterraum funktioniert, was ich ziemlich fies fand und ein bisschen kurz Mimimi gemacht habe, weil die Katze da mit Stromstößen gequält wird. Ich als zweifacher Katzenbesitzer kann da gar nicht drüber lachen. Zum Glück entkommt sie dann.
Sie ist halt das verbindende Element, ne?
Genau, sie ist das verbindende Element, denn es geht quasi darum, dass diese Katze sieht quasi in einem Schaufenster irgendwie die Seele oder die Geist eines Kindes, die darum bittet, ihr zu helfen. Und die Katze sucht quasi dieses Kind, übrigens gespielt von Drew Barrymore.
Das finde ich super absurd.
Im zarten Alter, glaube ich, von 6 oder 7 ist sie da. Super jung. Und ja, auf dem Weg eben dahin, dieses Mädchen zu finden, wie heißt sie nochmal, Amanda, begegnet sie eben verschiedenen Situationen auf dem Weg. Und das sind eben diese zwei Episoden, die auf dem Weg zu diesem Mädchen führen. Und also diese erste Episode, die ist extrem wahnwitzig.
Ja, das stimmt.
Ich finde, James Woods ist ja wirklich auch ein Darsteller, der sowas auch übertragen kann, wie man auch zum Beispiel in Videodrome auf jeden Fall sieht. Er hat auch so ein bisschen Videodrome-Anleihen in der Episode, finde ich. Das Witzige daran ist, das ist ja fast schon richtig überzeichnet dargestellt. Es ist ja teilweise sogar fast schon humoristisch eigentlich.
Ist es. Ist es komplett.
Wie er dann quasi auf diese Party geht und irgendwie so richtig typisch so 80s alle rauchen, also alle, bis er dann richtig so Wahnvorstellungen kriegt, dass vor ihm so Kinder stehen, so 5-Jährige, die auch rauchen. Und die Bilder an der Wand, so die Augen bewegen sich und beobachten ihn, weil er halt nicht rauchen darf. Und man sieht richtig so auf der einen Seite eben natürlich dieses Schmacht haben, ne, als Raucher frisch auf Entzug quasi, man hat so Bock zu rauchen und dann er auf dieser Party, alle qualmen ihn zu und er kriegt halt, wie gesagt, schon Paranoia irgendwie und irgendwelche Wahnvorstellungen vor lauter Zigarren im Gesicht.
Kannst du dich noch erinnern, welcher Song lief?
Der zieht sich halt durch den Film, das ist hier, warte, gib mir eine Sekunde.
Ist es Police?
I'll be watching you.
Every breath you take.
Every breath you take heißt er genau so.
Genau.
Heißt er,
genau. Was gerade bei Quitters Inc. ja auf dreifacher Art und Weise irgendwie sehr, sehr witzig ist.
Genau, also der Song macht ja auch die ganze Zeit Sinn.
Ja.
Am Anfang ist es halt eher dieses wir beobachten dich von dieser Agentur aus. Am Ende, wenn er gespielt wird, ist es I'll be watching you, quasi die Katze, die über das Mädchen wacht. Also du kannst den Song ja super interpretieren in dem Film. Ja. Und der passt halt immer so. Und ja, auf jeden Fall, ich find's auch so geil in dieser ersten Episode, wie obwohl er halt, wie merkt, da steht plötzlich nachts zum Beispiel einfach jemand in seinem Schrank, beobachtet ihn, was er raucht, so. Aber er nimmt das halt so hin. Also, ne, würden wir jetzt das einfach mal aufs normale Leben übertragen, ich wäre halt schon dreimal bei der Polizei gewesen, aber er nimmt das einfach an, so, er sagt so, ja, ich habe nicht geraucht, ich brauch mich nicht beobachten und so. Und ich find's so absurd, wie er das einfach annimmt und akzeptiert. Selbst als sie seine Frau dann entführen und tatsächlich irgendwie ein bisschen foltern, ist er so, ja, ich mach's nie wieder und so. Und ich denk so, was ist los mit dir? Und es ist einfach wirklich, diese Episode ist wirklich einfach komplett absurd, auch mit dem, wie sie dann endet eben, ne, mit dieser Pointe, mit dem abgeschnittenen Finger und so. Die ist schon sehr unterhaltsam. Die ist schon sehr unterhaltsam, hat einfach mit der, diese Katze kommt quasi einmal vor und ist dann auch wieder weg. Und aber der Fokus ist eben hier, wie gesagt, diese Rauchgeschichte um James Woods. Und die ist sehr, sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Ein bisschen, also auf jeden Fall sehr, 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 nicht unbedingt creepy, aber sehr absurd. Sehr, sehr, sehr absurd. Und eben, wie gesagt, auch unverhältnismäßig lustig. Das hatte ich nicht erwartet einfach auch. dann kommen wir in die zweite Episode, wo es, wie gesagt, haben wir eben gehört in der Zusammenfassung, um einen Mann geht, der eine Affäre mit einer Frau hat. Und diese Frau ist die Dame eines Mafia-Paten. Und der findet das gar nicht lustig.
Was?
Was er da mit seiner Frau macht, überraschenderweise. Konnte ja keiner damit rechnen. Und als Strafe dafür, dass er da mit seiner Frau Techtelmechtel gehabt hat, zwingt er den Mann, an einem Hochhaus außen entlang zu gehen, auf einem, so einem Fenstersims quasi oder so einem Vorsprung, der einmal eben ums Hochhaus rumführt. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, da irgendwie in hunderten Metern Höhe da zu balancieren, neckt er ihn auch ständig und wirft ihm irgendwelche Sachen an den Kopf oder versucht ihn dann auch irgendwie zu abzulenken, damit er den Halt verliert. Und dann picken ihm auch irgendwelche Tauben am Fuß rum und auf jeden Fall keine schöne Situation. Bevor das Ganze dann quasi turnt, weil er schafft es dann tatsächlich und er kommt halt wieder zurück ins Apartment und schafft es dann, den Spieß umzudrehen, letztendlich. Und zwingt dann quasi Mafia-Boss dann das Gleiche zu machen. Und dreht diesen Spieß dann eben um. Und hier begleitend eben wieder die Katze ist dann auch zufällig in dem Gebäude. Und versucht eigentlich die ganze Zeit nur aus dem Raum rauszukommen und so weiter. Hat ja auch jetzt wieder hier keine große Bedeutung, aber sie ist halt anwesend. Ich muss sagen, die zweite Episode, so von allen drei gesehen, ist die schwächste, finde ich.
Okay.
Ich finde die langweilig tatsächlich. Ich finde den Aufbau irgendwie generisch. Die hat für mich jetzt nicht wirklich Spannung erzeugt. Der Schlagabtausch, der Wortschlagabtausch zwischen den beiden, zwischen dem Mafia-Boss und diesem Mann sind ganz witzig hier und da und die liefern sich dann ein paar coole Wortgefechte und die Situation ist auch schon wieder so ein bisschen abstrus halt einfach, das macht es ein bisschen interessant, aber ich fand einfach, die war irgendwie nicht ansprechend, also ich fand die weder spannend, doch jetzt war die jetzt irgendwie so lustig oder so wie die erste. Im Gegenteil, der hat dann am Ende, also als er dann das Ding auch dreht, erschießt er auch den einen Helfer von ihm und ist auch relativ blutig dann sogar zeitweise. Und aber irgendwie, ich fand die Geschichte einfach nicht spannend irgendwie. Ich fand die nicht besonders ansprechend einfach.
Okay. Weil ich finde, alleine durch die Prämisse hat das Ding so eine inhärente Spannung einfach. Aber wenn es dich nicht catcht, dann
weiß ich nicht, hat mich irgendwie kalt gelassen. Also wir lernen den Typ jetzt auch nicht wirklich kennen. Also, der hätte auch abschmieren können und mir wäre es trotzdem egal gewesen, irgendwie. Also, das war irgendwie, habe ich jetzt mit dem mich irgendwie nicht mitgefiebert oder so.
Okay.
Ja, aber das ist einfach, glaube ich, so Aufnahmesache, wie man das so sieht. Wenn man jetzt sagen möchte, okay, der Mafia-Boss, es muss jetzt quasi sehr böse in dem Szenario sein. Ja, okay, aber wie gesagt, wenn der andere mit seiner Frau da pennt und anscheinend da auch irgendwie auch jetzt nicht der unbetuchteste ist und dann, wie gesagt, auch selber zur Waffe greift und um sich ballert. Ja, wie gesagt, fand ich jetzt nicht, dass der irgendwie Sympathieträger war, mit dem ich jetzt mitfiebern muss, groß.
Okay,
verstanden. Die Episode für mich irgendwie nicht ganz funktioniert, richtig. Und er schafft es dann und der Mafia-Boss stürzt dann auch ab und landet eben schön auf dem Bürgersteig auf einer Tröte. Da war es beim Aufschlag einmal mäpp. Und die Katze liegt dabei unterm Auto, beobachtet das und haut dann ab. Und damit gelangen wir dann eben in den letzten Part dieses Episodenfilms und kommen dann eben zum besagten Finale, auf das der Film ja hinarbeitet und daher auch die Katze nun mal das Cover ziert. Und es geht wieder darum, wir sehen erstmal so ein bisschen Evil Dead-mäßig aus einer Ich-Perspektive eine Kamera durch den Wald fahren oder huschen, was eben diesen Troll darstellen soll aus der Ich-Perspektive.
Dieses Mistding, ey.
Das Mädchen, die Drew Barrymore hier sieht und dann sich ins Haus schleicht oder reinrennt und sich in ihrem Kinderzimmer versteckt in der Wand. Und die Katze läuft quasi ins Haus, weil sie den Troll dann zur Strecke bringen will, aber sie wird dabei eben entdeckt und nach langem Betteln von dem kleinen Mädchen, von der Amanda, die unbedingt möchte, dass man die Katze behält, knicken die Eltern ein und sagen, hey, wenn sich hier keiner meldet, dem die gehört und so, dann kann sie erstmal hierbleiben. Und ja, die Katze fühlt sich schon siegessicher. Allerdings ist die Mutter sehr skeptisch und möchte die Katze auch das nachts nicht ins Haus lassen. Was natürlich dann das Problem ist, denn dieser Troll kommt natürlich nur nachts raus, wenn er sich sicher fühlt. Und ja, es ist quasi ein Schlagabtausch. Der Troll versucht nämlich, die Seele des Mädchens auszusaugen. Und ja, die Katze muss dann eben versuchen, die übrigens der General genannt wird von der Kleinen. General, finde ich ganz niedlich. Muss ins Haus kommen und den Troll eben bekämpfen. Und dieser Troll, ich muss sagen, aus heutiger Sicht, ja, er ist ein bisschen lächerlich.
Der ist so scheiße.
Er ist halt wie so ein, er ist so ein Gaukler, ne, mit so Glöckchen am Hut und so. Aber so, wenn er da aus seinem kleinen Loch, ich finde das ganz cool, also die Effekte sind ganz cool, finde ich. Auch wie dieses Loch dann in dieser Wand aufgeht, so. Wenn er dann mit seinen kleinen, garstigen, roten Augen da rausstarrt, da konnte ich mich wieder reinversetzen, warum ich als Kind so Schiss hatte. Definitiv. Und ja, heutzutage ist es natürlich nicht mehr so erschreckend und eher ein bisschen ulkig. Aber ja, der Troll macht dann auch so böse Sachen. Zum Beispiel bringt er den Kanarienvogel von Amanda um. Dann denken die Eltern, es war die Katze. Wollen sie dann, oder bringen sie in einen Tierzwinger und so weiter und so fort. Und alles wird quasi der Katze schwer gemacht, um das Mädchen zu retten und den Troll letztendlich zu besiegen und diesen Gnom. Und es kommt dann aber trotzdem zum epischen Endkampf natürlich. Der Katze wird noch der kleine Trolldolch in die Seite gestoßen und ja, nach hartem, bitterten Kampf landet der Troll aber letztendlich zum Glück in einem Ventilator und wird komplett zersägt. Und dann haben auch die Eltern langsam geschnallt, dass irgendwas nicht stimmt. Und es ist, ich finde die Episode, die ist halt objektiv gesehen natürlich auch Quatsch, aber ich finde die sehr sympathisch. Ich finde die irgendwie sehr quirlig.
Schönes Adjektiv.
Die Katze ist sowieso cool. Die ist auch sehr schön. Ist eine sehr schöne Katze. Und man fiebert irgendwie dann, also man will ja auch, dass sie ihre Aufgabe, ne, man hat ja doch trotzdem diesen Weg begleitet mit ihr, obwohl man es natürlich jetzt nicht primär um sie ging die ganze Zeit, aber die Prämisse war ja da, dass sie eine Aufgabe hat und dann schafft sie es am Ende letztendlich und tut alles, um das Mädchen zu beschützen, das ist schon sehr süß. Und ja, wie gesagt, dieser Troll ist halt einfach so wie so ein Gimmick irgendwie natürlich. Also irgendwie, der ist natürlich wie, ist natürlich lächerlich, ein bisschen albern. Aber er gibt sich wirklich alle Mühe, auch ein bisschen garstig zu sein. Und am meisten habe ich eigentlich ganz einfach die Mutter aufgeregt, weil die ist halt so dieses typische Elternbild, so wir glauben unserem Kind nicht, egal was sie sagt. Der Vater hingegen ist cooler, weil der sagt so von wegen, jetzt hör doch mal deiner Tochter zu und so. Und der schnallt auch so ein bisschen, dass da irgendwas nicht stimmen mag. Und die Mutter braucht da so ein bisschen drei Stunden länger. Und sie ist ja auch die letztendlich die Katze abschieben will und so. Die ist richtig, richtig garstig. Aber ja, wie gesagt, ist jetzt kein Horror so in dem Sinne. Es ist auch ein bisschen ulkig, wie die Katze da mit diesem kleinen Troll kämpft und auf dieser Schallplatte, wo dann wieder der Song läuft und sie tätschelt so danach, als ob da gerade jemand einen Spielzeugball hinwirft und so. Es ist halt alles ein bisschen niedlich. Aber ich mag die irgendwie ganz gern, die Episode. Das ist irgendwie lustig. Letztendlich, zusammengefasst, kann man halt sagen, das ist jetzt alles kein Meilenstein so, ne? Das ist alles kein großer Wurf. Man bleibt schon dran, einfach weil man auch A wissen will, ganze Zeit, so wie der Weg dieser Katze verläuft. Dann die erste Episode eröffnet halt zum Glück sehr stark, was auf jeden Fall erstmal den Film reinzieht. Wie gesagt, ich finde, der hat halt dann, das ist so ein bisschen typisch in der Mitte, diesen Hänger für mich, ne, weil ich die Episode einfach so nicht so, mich so mitreißend fand jetzt einfach. Es hat aber trotzdem gereicht, um zu überbrücken, um dann auch mit dem Finale eben und dem Troll-Katzen-Endgame-Kampf dann trotzdem noch Spaß zu haben und hinten raus irgendwie auch dann mit so einer Positivität rauszugehen, weil im Endeffekt, der Film hat ja ein Happy End so gesehen. Und das erwartet man jetzt beim King jetzt auch nicht direkt so. Man erwartet fast, also ich wusste auch nicht mehr, wie er endet. Oder weiß ich auch gar nicht, ob ich es damals gesehen habe, aber auf jeden Fall, ich hatte so fast mit einer bösen Pointe gerechnet. Ich hatte mit irgendeiner böseren oder makabren Pointe gerechnet. Aber das ist dann auch wirklich so ein alles ist gut, die Katze hat alles geschafft und ist jetzt süß und das Kind hat eine neue Katze und cool. Mit so einem Ende hätte ich nicht gerechnet. Irgendwie fand ich es sympathisch. Und das hat mir irgendwie gefallen.
Ich finde, das passt halt auch so gut zum Film, weil auch wenn die beiden anderen Episoden halt deutlich düsterer enden, das Ding ist einfach, es ist grundlegend sympathisch die ganze Zeit.
Ja, voll. Und ich sag ja halt, dass sie halt Erfolg hat am Ende und dass es dann alles ein gutes Ende nimmt. So, dass ich hatte schon Angst, dass die Katze stirbt. Also ich wusste gar nicht, wie das war. Es wird ja angedeutet, wer erzählt das, der Vater oder die Mutter? Einer von den Eltern erzählt irgendwie, ja, man sagt ja auch, Katzen würden die Seele von Kindern saugen. In einem Dialog. Und ich hatte schon Angst am Ende, dass die Katze dann selber böse ist und das Kind tötet oder irgendwie sowas. Das war so meine King-Erwartung, weißt du? Und deswegen fand ich es eigentlich echt total süß und sympathisch, dass der halt so dann positiv geendet ist. Ja. Also deswegen, sicher auch nicht die stärkste King-Verfilmung insgesamt. Wie gesagt, für mich ein Hänger in der Mitte. Aber trotzdem, der macht Spaß, gerade der Auftakt ist super, die Story, die Raucher-Story ist so absurd und auch wirklich böse und trotzdem halt, wie gesagt, so super disharmonisch lustig. Die macht richtig Spaß. Dann, wie gesagt, das ist, glaube ich, wirklich so Sympathieträger-Sache. So, wenn man in der zweiten Episode, wenn man da, glaube ich, mit dem Stecher besser sympathisieren kann, hat man da auch eine andere Herangehensweise. Aber spätestens dann halt, wie gesagt, dieser Katzenendkampf reicht dann nochmal raus. Von daher von mir auf jeden Fall eine Empfehlung für Katzenauge. Ist einfach wirklich so ein sympathischer 80er Mystery-Thriller irgendwie, der sich auch nicht zu ernst nimmt und auch weiß, dass er jetzt irgendwie kein Shining ist oder so, ne? Also das weiß der Film, kommt vorne bis hinten. Aber das, was er macht, macht er einfach sympathisch. Und deswegen, das kann ich empfehlen.
Das ist so schön.
Ja.
Freut mich, weil ich habe den halt auch vor 2 Jahren gesehen, als die Blu-ray rauskam. Und es ist halt auch so ein Film gewesen, von dem ich immer in der Fernsehzeitung gelesen hatte. Und dementsprechend war ich auch gespannt. Und ich war auch verwirrt, würdest du den als Horrorfilm bezeichnen?
Ich sag ja gerade, ich hätte eher so Mystery-Thriller. Ja. So richtig Horror ist ja nicht drin im Endeffekt. Die erste Episode ist halt eher surreal. Die zweite ist Crime, so. Und das einzige Übernatürliche ist dann die mit dem Troll eben. Und die, aber das ist ja auch kein Horror, wie gesagt. Das ist höchstens so Mystery.
Aber ich finde den halt ziemlich einfach sehr, sehr nett. Und dass der Film sich vielleicht auch nicht allzu ernst nimmt, das merkt man vielleicht auch in den ersten Sekunden. Hast du die, nennen wir es mal Cameo-Auftritte gesehen?
Oh, jetzt erwischt
ganz am Anfang.
Falsch, das muss ich kurz überlegen. Nee.
Ein Hund läuft über die Straße.
Ach so, natürlich, Moment, klar, doch, das kann ich kurz. Die erste ist quasi der erste Auftakt, 2 Minuten, ist eine Szene, in der Cujo die unsere besagte Katze verfolgt.
Genau. Und
ja. Ich meine, das liegt ja auch nahe, weil das derselbe Regisseur auch ist. Ne?
Genau, und man sieht einen roten 58er Plymouth Fury, bekannt aus Christine.
Ah, check, das ist mir entgangen.
Aber fand ich halt, ich hab den Film damals angemacht, hab so die ersten 2 Minuten war so, warte mal. Hab das erstmal nachgeguckt, ja, es ist gewollt. Aber das macht den halt nochmal sympathischer irgendwie. Ich find den super flauschig einfach.
Ja, der ist auch super flauschig. Die Katze ist flauschig, der Film ist auch flauschig. Und deswegen, wie gesagt, er ist halt sehr nett. Das ist aber manchmal reicht das ja auch.
Ja.
Wie gesagt, er ist kein großer Wurf so, er ist sicher kein Meilenstein, aber er ist sehr, sehr nett.
Und ich finde vielleicht auch für Leute, die sonst mit Horror nichts oder mit übernatürlichen Kram und Stephen King nichts anfangen können, finde ich es trotzdem eine Empfehlung wert.
Das auf jeden Fall, ja. Ja, definitiv. Weil er hat keine Jumpscares, er ist so auf Kinderniveau gruselig. Mhm. So, für mich hat es damals gereicht, heute ist was anderes so. Aber genau, ja, für Leute, die jetzt nicht so, die halt sehr schreckhaft sind und generell Horror, der auch wirklich sehr düster ist oder gewalttätig, die damit nichts anfangen können, ist das hier, glaube ich, so wirklich ein netter Einstieg oder so, um da mal reinzuschnuppern. So. Weil es ist halt ein bisschen weird, es ist ein bisschen leicht gruselig, mystisch, aber halt nichts, was man nicht irgendwie verkraften könnte.
Das Einzige, was halt ist, Computereffekte sind eher so semi-gut.
Ja, gut. Das ist halt das Alter, ne? Aber ich sag halt, ich finde, die Effekte gehen sogar noch. Wie jetzt immer diese kleine Tür des Gnomes öffnet in der Wand, das finde ich immer ganz geil gemacht. Und an sich auch, wie er dann halt da, also man sieht das halt, wie die Katze mit ihm kämpft, ist halt, ist der Troll da so eine Puppe, der nur am Schnur rumgewedelt wird. So. Aber hey, mein Gott, ich finde es gar nicht, ich finde es gar nicht so schlimm.
Ich finde, und die Katze ist halt cool. Also die
Katze ist mega.
Macht einen ziemlich guten Job als Schauspielerin.
Der General.
Der General, genau.
General Bergfrühling.
So könntest du deine Katzen auch nennen.
Die Katze sowie der Troll sind übrigens sogar bei Letterboxd gecredited.
Oh.
Beide vom gleichen Schauspieler oder Synchronsprecher. Cat und Troll Frank Welker.
Finde ich gut.
Ja, Miau und
Ich glaube, das würde ich vielleicht auch noch hinbekommen.
Ja, das ist eine hohe Kunst. Die hohe Kunst des Katzentrollens.
Ich troll dich gleich mal.
Ja, das habe ich schon befürchtet, wahrscheinlich im nächsten Film.
Geht tatsächlich. Denn sind wir soweit?
Ich bin durch. Katzenauge habe ich schon gesagt. Daumen hoch oder beziehungsweise fast hoch. Wir können weitermachen und ich bin schon sehr gespannt.
Okay. Du bekommst als nächstes nämlich einen Film, den ich selbst erst vor kurzem gesehen habe, der im Allgemeinen aber als einer der großen Klassiker dieses Genres gilt. Und ich bin sehr gespannt, weil ich könnte mir vorstellen, dass es zu Diskussionen kommt. Und ich werde jetzt einfach mal sehen, ja, das funktioniert. Er war auf deiner Watchlist, soweit ich weiß. Den hier wirst du dir angucken.
So, da schiebt er mir was rüber. Wo ist denn das Bild? Da. Oh ja, okay. Ja, nee, habe ich immer noch nicht gesehen tatsächlich. Ferris macht blau. Oder wie heißt das im Original?
Ferris Bueller's Day Off,
genau. Nee, habe ich immer noch nicht gesehen tatsächlich, ja.
Mit einem äußerst jungen Matthew Broderick.
Ja, lief ja mal im Double Feature im Breakfast Club hier im Savoy Kino in Hamburg bei uns. Leider nicht geschafft.
Breakfast Club kennst du auch immer noch nicht, ne?
Auch beide nicht, nee. Deswegen wäre es der perfekte Double Feature gewesen.
Ich habe halt beide dieses Jahr nachgeholt. Deswegen war das so, okay.
Ja, okay. Nee, ich bin sehr gespannt. Ist ja auf jeden Fall auch eine Wissenslücke, die man, glaube ich, schließen muss. Von daher, ich bin sehr gespannt. Ist der irgendwo noch zu streamen aktuell?
Netflix war er zumindest. Und als ich das letzte Mal nachgeschaut hatte, ich glaube, letzte Woche war er auch immer noch drin.
Dann hole ich mir den da. Ja, bin ich gespannt. Haben wir wieder was zu lachen. Haben wir so selten hier.
Ja. Nee, der müsste auch noch drin sein. Ich hab neulich einfach mal aus Spaß bei Netflix nach Klassikern gesucht. Man findet erstaunlich viel.
Ja, du musst halt wirklich suchen, weil es dir einfach in den Vorschlägen nicht angezeigt wird.
Nee, aber halt ich habe jetzt, meine Liste ist jetzt schon wieder erstaunlich lang.
Du, meine wird gar nicht kürzer. Ja. Na gut, dann gucke ich Ferris macht blau und für dich habe ich was auch ganz Leckeres. Bin schon sehr gespannt, was du sagen wirst.
Delikatessen.
Das wäre auch lustig, aber nein. Ach so, jetzt, warte mal, kann ich den sag, kopieren?
Diese moderne Technik.
Nee, er will nicht, er muss einfach auf die URL klicken. Ah, doch, mach da.
Ah, ich muss nur einen Ausschnitt vom Plakat sehen. Warst du im Kino?
Ja.
Ich schaue Leon der Profi.
Yes. Als Luc Besson noch Filme machen konnte.
Auch ein absoluter Klassiker. Mhm. Da haben wir ja mal so eine richtige Klassikerfolge beim nächsten
ja,
Mal.
Ja, das ist schön, ja. Da haben wir zwei. Zwei Klassiker auf jeden Fall, ja. Ja, habe ich im Kino gesehen in der neuen 4K Restauration. Das war großartig. Also brauche ich gar nicht hinter Sound halten. Ich finde Leon der Profi großartig. Das ist für mich ein absolutes Meisterwerk. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie du den jetzt. Also ich kannte ihn ja schon vorher auch vom Kino. Also ich habe ihn damals auch schon gesehen. Bin sehr gespannt, wie du den jetzt so als Fresh Watch im Jahr 2019 so, wie du den findest.
Ja, ich auch. Actionfilme haben es ja meistens ein bisschen schwieriger für mich, finde ich, so gerade ältere. Aber der Film bietet ja, soweit ich weiß, noch ein bisschen mehr.
Genau, also er ist schon ein Actionfilm, aber genau, er ist deutlich mehr als das. Von daher,
Und er hat fucking Gary Oldman.
Er hat Gary Oldman in einer grandiosen Rolle, er hat Jean Reno in einer grandiosen Rolle und er hat eine sehr junge Natalie Portman in einer ebenso grandiosen Rolle. Also Besetzung ist da eigentlich gar keine Frage, ja.
Ja, nee, hab ich tatsächlich deutlich mehr Bock drauf als auf Bad Taste.
Echt, wie kommt's?
Ich weiß es nicht.
Weiß ich gar nicht, ob das zu streamen ist, müsstest du gucken, sonst habe ich zur Not auch halt die Disc hier. Sonst muss ich die Disc mal mitbringen.
Ja, aber das kriegt man ja hin.
Das kriegen wir hin, ja.
Zum Abschluss hätten wir jetzt aber allerdings noch so ein bisschen, wie nennt man das im Podcast-Kreisen, Hausputz? Sagt man das so?
Hausputz, ja, ja. Informationsteil.
Genau. Jetzt kommen die Informationen.
Und bitte zwar, nicht abschalten.
Und zwar wollen wir so ein bisschen weiter am Podcast arbeiten, wie wir das alles so machen, wie das Ganze aufgebaut ist. Und ich habe dafür eine Umfrage bei SurveyMonkey aufgesetzt. Den Link findet man bei Twitter. Wir werden es allerdings dann auch nochmal bei Instagram und vielleicht auch, falls da irgendjemand hört, bei Facebook posten. Und das sind ein paar Fragen dazu, wie der Podcast aufgebaut ist. Wir haben bisher 26 Stimmen drauf. Man ist wohl sehr, sehr, sehr zufrieden mit uns. Also das meiste ist sieht ganz gut aus. Das Einzige, was ist, werden sich mehr Sonderfolgen gewünscht. Da müssen André und ich uns einfach mal überlegen, wie wir das da vernünftig hinbekommen. Es gibt eine Kommentarfunktion, auf die ich hinweisen möchte, weil wir haben 5 Beantwortungen da drauf. Bisher also Top-Podcast und mehr Folgen im Monat bitte und einen Daumen hoch haben wir. Das mit dem mehr Folgen im Monat ist halt genau das Ding, was André am Anfang meinte, ist halt, wenn es die Zeit nicht zulässt, wir sind beide berufstätig, ist halt immer ein bisschen schwierig.
Wir machen ja alle 2 Wochen, ist ja der Rhythmus, der eigentlich eingehalten werden soll. Ich muss auch sagen, so einfach mal von meiner oder von unserer Perspektive, finde ich, machen wir das noch relativ gut. Also, das könnte auch schlimmer werden. Klar, wir hatten auch schon mal irgendwie Momente, hatte ich mit dem Urlaub, da waren es noch mal 4 Wochen, so, das ist vorgekommen. Aber in der Regel schaffen wir unsere 2 Folgen im Monat safe. Und das, finde ich, ist schon ein guter Rhythmus eigentlich. Für wöchentlich, genau wie Matze gerade sagt, dafür langt unsere Zeit einfach nicht. Nicht nur, dass wir noch andere Podcast-Projekte zu dem haben, sondern natürlich auch einfach Vollzeitjobs und so weiter. Und das lässt die Zeit einfach nicht zu.
Nee, leider.
Auch wenn wir es gerne würden, aber das klappt halt einfach nicht.
Und wir haben einen etwas längeren Kommentar. Finde ich ganz schön. Ich finde euren Podcast super und freue mich immer auf die nächste Folge und bin seit der ersten dabei. Habe schon einige Filme nachgesehen wegen des Podcasts. Ich würde mich über mehr Stimmen aus dem Publikum, Gäste freuen oder gerne auch mal Gast sein. Leider kann ich nicht sehen, wer das geschrieben hat, aber ja, dieses mit dem mehr Gäste und mehr Stimmen aus dem Publikum nehmen wir gerne mit auf. Also Kommentare sind immer gerne gesehen. Wir würden die, also kriegt man mit Sicherheit auch irgendwie in den Podcast. Und schreibt uns doch einfach mal. Wir wissen jetzt gar nicht, wer du bist. Vielleicht kriegt man da ja auf jeden Fall irgendwas hin.
Ja, also man kann auch noch dazu sagen nochmal, ne, the reminder, ihr könnt das auch immer privat schreiben an post@schaubefehl.de per E-Mail. Da erreicht ihr uns auch direkt und sonst halt auch sonst per Twitter-DM oder so, wie ihr möchtet oder
guckst
Instagram.
Guckst du in den
aber
E-Mail-Account regelmäßig rein?
Ja, natürlich.
Ah, ich nicht.
Ich weiß gar nicht, wie du den Zugang hast, weil ehrlich gesagt, aber ich check das mal später. Aber natürlich, klar, da gucke ich rein und wenn ihr da irgendwas auf dem Herzen habt oder Wünsche oder sonst Feedback, einfach generell gerne schreiben. Und an dem Gastthema arbeiten wir. Wir wollen mehr Gäste haben, definitiv. Vielleicht so alle 5 Folgen mal angepeilt, wenn das klappt. Ja, da arbeiten wir gerade dran, wie das zu bewerkstelligen ist, in welchem Rhythmus und so. Aber ja, da sind wir dran, weil das hat ja mit dem guten Daniel Schröckert, der mal hier war, mit dem wir Goonies besprochen haben, unter anderem. War ja auch sehr, sehr beliebt und kam auch gut an, hat auch gut funktioniert. Und ja, das wollen wir gerne öfter machen, also da stay tuned, ne?
Genau.
Und ja, wie gesagt, wir verlinken, also bei Twitter findet ihr es, Twitter @schaubefehl, da findet ihr die Umfrage, wie man es gerade schon sagt. Ansonsten bei Instagram ist sie als Webseite aktuell hinterlegt im Profil, auch @schaubefehl einfach. Und bei Facebook unter Schaubefehl findet ihr den auch. Wie hat Facebook ist ein bisschen tot, da passiert nicht so wirklich viel. Da haben wir auch in letzter Zeit nicht viel gepostet, muss ich zugeben, aber da kamen immer nur so ein paar Likes rum. Das nutzt ja nicht mehr, wird ja nicht mehr so frequentiert genutzt irgendwie. Also ja, wir werden es mal reinpacken. Wenn noch jemand auf Facebook lebt, könnt ihr auch das da finden, gerne mal da kommentieren. Ansonsten aber auf den anderen Kanälen auf jeden Fall zu finden. Und als letzten Punkt hätten wir jetzt noch eine Sache in eigener Sache. Und das ist, wir wollten gerne mal darauf hinweisen, dass es unter Umständen und mit auch ziemlicher Sicherheit in Zukunft passieren kann und passieren wird, dass ihr in unserem Podcast auch mal Werbung hören werdet. in welcher Form und wie und was werdet ihr dann sehen, hören und verstehen, hoffentlich. Wir möchten das nur einmal anmerken, dass das passieren wird, mit Sicherheit. In welcher Regelmäßigkeit, das steht noch in den Sternen oder das müssen wir einfach mal schauen. Aber es ist eben angedacht, dass wir uns hier auch ein bisschen finanzieren in Zukunft. Da das Ganze hier einfach, ja, wie wir jetzt auch schon rausgestellt haben, es frisst nun mal auch Zeit und es ist Aufwand und unter anderem gibt es auch Equipment, was man sich beschaffen musste und so weiter. Ne? Also Podcasten ist ja nun mal zwar ein Hobby, aber auch mit Kosten verbunden und deswegen werden wir uns in Zukunft da auch zu hinreißen lassen, mal Werbung zu schalten. Wir sagen aber auch direkt, es wird Werbung sein, die thematisch irgendwie passt. Zumindest im groben Umfeld. Wir werden also sicherlich keine Werbepartner, genau, keine Werbepartner hier annehmen, um irgendwie die neue Oral-B zu bewerben oder irgendwas anderes. Zahnbürsten, Matratzen oder Kieselsteine fürs Rollfeld. Also wir werden Dinge nehmen, werden Dinge reinnehmen, die irgendwie thematisch passen, die euch interessieren könnten, so. Ob es aus dem Filmumfeld ist oder generell eben einfach aus dem Medienpodcast, sage ich schon, aus dem Medienumfeld. Aber irgendwie ist das zu unserer Zielgruppe, ihr da draußen, das euch irgendwie anspricht. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wenn das soweit kommt und wenn es dann hier auch gesendet wird, sowas, ob das jetzt irgendwelche Trailer-Einspieler sind oder ob wir euch jetzt irgendwie mal eine Minute irgendwas erzählen über vielleicht ein Produkt oder irgendwas, dann hoffen wir, dass ihr das nicht irgendwie krumm nehmt uns und ja, das akzeptiert, dass wir darauf zurückgreifen. Und wie gesagt, wir werden das möglichst natürlich im Rahmen halten und so, dass es euch irgendwie trotzdem ansprechen sollte zumindest. Das nur mal so als Vorwarnung.
Jetzt habe ich ein bisschen Bock, Werbung für Kieselsteine einzusprechen.
Sie wollen wieder mal Ihren Garten umflügen. Brauchen ein neues Schuttbett.
Nehmen Sie Kesslers Kiesel.
Oh Gott, das gibt's bestimmt. Google erstmal. Nicht, dass wir jetzt aus den Werbung machen.
Warte.
Gibt's Kesslers Kiesel? Jetzt bin ich gespannt.
Nee. Es gibt Kiesel von Kessler, Dieter und Helga in Schwindeck.
Ja, Gruß.
Hi.
Gruß an
Dieter Helga und Helga. Wieder.
Ja, ihr seid super. Macht weiter so. Kiesel go. ja. Ich glaube, das sollte für heute genügen. Wie gesagt, ihr seid vorgewarnt. Wir hoffen im besten Gewissen, dass ihr damit leben können werdet. Und ansonsten, ja, gucken wir jetzt wieder Filme. Ihr hoffentlich auch. Nächstes Mal wird's klassisch mit Comedy und Action. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Und ja, hören uns beim nächsten Schaubefehl.
Reingehauen.
Macht es gut.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
Well, it's a hot corn, cool corn, bring along a damage on a hot corn, cool corn, bring along a damage on a hot corn, cool corn, bring along a damage on a farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.